Zitat da, wo ich sie diese Woche neu entdeckt habe, wo wir eigentlich alle sehr gut kennen. Aber ich muss auch sagen, ich reise eigentlich gerne und vielleicht steckt da tiefe Sehnsucht drin, dass ich endlich wieder neu mit herreisen kann. Eine immens wichtige Reise für mich. In die USA ist jetzt schon 3 Mal verschoben worden. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass letztlich wir alle auf einer Reise sind. Wir machen alle irgendwo einen Roadtrip, eine Reise mit. In dem sagt man allgemein vielleicht das Leben. Es ist ja eigentlich eine Reise. Und es ist eine extrem spannende Reise. Es ist eine unfassbar überraschungsvolle Reise. Selbst wenn man das Leben irgendwo an einem Punkt vielleicht durchplant, wie eine Reise von vorne bis hinten, dann ist es einfach so, das Leben kannst du nicht einfach planen. Du kannst es nicht, du kannst es planen, aber es kommt oft ganz anders, als dass du denkst. Und ich weiß nicht, wer liebt es noch zu reisen? Also es gibt ja andere, die sind froh, dass man nicht reisen darf. Doch, es sind doch ein paar. Also im Fall, wir dürfen immer noch die Hände lüpfen. Wir dürfen immer noch Halleluja sagen und Amen. Darf ich noch mal sehen, wer gerne reist? Also da innen erhebt jemand die Hände, müsst ihr die Hände nicht auflüpfen, die Hände. Lüpfen doch recht viel, so 20 bis 30 Leute lüpfen doch die Hände. Eigentlich liegt es uns auch im Blut, oder? Wir wollen überall ein bisschen die Welt entdecken, wenn wir schon die Möglichkeiten haben. Weil es ist ja ein voller, die Erde ist ja voll, der Globus ist voll mit spannenden Orten. Aber heute geht es eigentlich nicht unbedingt um so eine Art Reise, wie wir sie vielleicht für Ferien würden planen. In der Regel würde man sagen, ja gut, wir planen sie doch so, dass sie möglichst wenig Überraschungen beinhaltet oder möglichst wenig böse Überraschungen. Überraschungen darf es haben, gute, nur schöne. Nur gut, ich bin mal so überrascht gewesen, als wir im Hotel in Tunesien sind wir, glaube ich, angekommen. Dann jetzt als Begrüßung hat es einen Fruchtsafttrink gegeben an der Bar, die parat war. Und der war so fein gewesen, das war eine schöne Überraschung gewesen. Und dann gibt es die anderen Überraschungen, dann kommst du ins Hotelzimmer und es sieht nicht so aus, wie es eigentlich im Katalog ausgesehen hat. Das willst du nicht. Oder ausser das sieht besser aus. Aber die Überraschungen kommen einfach. Sie passieren. Und selbst wenn du im Glauben stark unterwegs bist, wenn du wirklich feste Werte hast, wenn du an diesen Dingen festhalten, Gott gerne hast, ihm nachfolgst, mit jeder Faser von deinem Herz und deiner Seele, selbst dann, wenn du genau auf diesen Wegen unterwegs bist, die Gott gesagt hat, die du gehen sollst, gibt es Überraschungen. Ich mag mich an eine erinnern, ich schaue gerade den Paul Avisani da unten an, für die im Livestream, er sitzt da vor mir, wo wir zwei erlebt haben, wo wir in Kambodscha waren, auf einer Missionsreise mit dem Benji. Und dann haben wir gesagt, wir fahren durch ein Militärgebiet. Wir haben einen guten Guide gehabt. Der Guide war selber ein Ex-Militär gewesen. Und am Tag, bevor wir losgefahren sind, hat der Benji uns gefragt, es könnte ein bisschen heikel werden. Sind ihr sicher, dass ihr die Reise mitmachen wollt in das Gebiet? Und wir haben gesagt, ja. Und dann sind wir eben, obwohl alles geplant war und alles okay war, sind wir doch plötzlich auf der Straße umringt von etwa 6 Soldaten, schwerst bewaffnet, mit fetten Kanonen, die jetzt das Auto gestoppt haben, uns zum Auto rausgeholt haben, das Auto untersucht haben und die Reise unterbrochen haben. Da ist einem schon einen Moment lang der Schweiß ausgebrochen. Solche Überraschungen gibt es, wenn genau dort bist, wo die Gott will. Es war ein gewaltig gesegneter Tag gewesen. Ich konnte meine Geschichte mit Jesus erzählen, der Grenzsoldat an der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand. Und ich bin dort gesessen und habe meine Story erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe, wie ich zum Frieden mit Gott gefunden habe, zum Frieden mit meinem Leben gefunden habe. Das habe ich wirklich Soldaten im Kampf, im Einsatz erzählen. Aber vorher hat es die überraschende Situation gegeben, bei dem Roadtrip, den wir erlebt haben. Und es ist sehr gut rausgekommen. Manchmal fragt man sich, warum passiert das? Wenn du wirklich, weißt, stark im Glauben bist und wirklich an dem Punkt bist, wo dich Gott haben will, warum passiert so etwas trotzdem? Wieso gibt es so Überraschungen oder so auswegslose, sogar auswegslose Situationen? Und für mich gibt es einfach fast keine bessere Geschichte in der Bibel, die das ein bisschen veranschaulicht und ein bisschen deutlich macht, auch, um was es Gott in so Situationen geht. Und dass die sagen können, sie wie die im Mosebuch, im zweiten Buch Mose, Exodus 14, wo Gott Geschichte schreibt mit seinem Volk Israel. Warum immer Israel? Also die ganze Bibel, im Alten Testament ist voll mit Storys, wo Gott mit Israel, seinem Volk, etwas macht. Gott hat schon immer Wege gesucht, um sichtbar zu machen, wer er ist, wie er ist, wie er tickt, was er uns liebt und was er für Pläne hat und wie er die Pläne umsetzt. Und das hat er immer wieder gemacht, indem er einzelne Personen wie einen Moses, ein Noah, ein Abraham hat zu sich genommen und gesagt hat, ich will mit dir Geschichte schreiben. Und durch ihr Leben dann gezeigt hat, wie er ist. Und das hat er dann an einem bestimmten Punkt mit einem ganzen Volk gemacht. Und er hat sich Israel ausgewählt, aus allen Völkern von der Erde. Und er hat gesagt, dich nehme ich. Mit dir schreibe ich Geschichte. Und an dir zeige ich, wer ich bin und wie ich handle. Und was ich eigentlich gedacht habe für euch Menschen, was das Ziel ist von eurem Leben. Und das hat er mit Israel an einem bestimmten Punkt gemacht. Israel war noch nicht so ein grosses Volk, wo es eine Hungersnot hat im Land, in der ganzen Region hat es eine Hungersnot gegeben. Die Hungersnot ist angekündigt worden. Gott hat einen Traum zu einem Josef geredet, einem Israelit, der in Ägypten ist gelandet. Und der Traum hat er dem Pharao erzählt, dem König von Ägypten. Und der hat auf diesen Traum gelassen und hat sich dann mehrere fette Kornspeicher angelegt, sodass es eigentlich genug Nahrung für das eigene Land Ägypten und auch noch für andere hatte. Und in dieser Situation holt er Josef für seine Familie das Maximum raus und für das Volk Israel, indem sie Gäste sein können in Ägypten. Während der Hungersnot. Und so sind sie in Ägypten gelandet. Das war nicht ihr letzter Bestimmungsort als Volk, aber sie waren einmal dort als kleines Völkli und dann sind sie gewachsen. Die Menschen lieben sich, haben Sex, kommen Kinder über und es wird einfach immer mehr, so über 400 Jahre. Und im Verlauf dieser Jahre und Jahrhunderte ist aber der Status vom Gast kippt zum Sklave. Und die Ägypter haben Israel versklavt und haben sie schuften lassen für sich. Haben sie unterdrückt. Und nach 400 Jahren ist es fertig gewesen. Da hat Gott gesagt, Nala, Ende, jetzt Schlussstrich. Jetzt muss mein Volk in sein Bestimmungsland kommen. Und er hat es rausgeholt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den 10 Plagen. Wenn nicht, lesen sie nachher. Sie sind einfach, es ist einfach starke, ganz eine starke Geschichte von Gott. Und dann kommt die Situation, wo sich Gott durchsetzt. Der Pharao lässt das Volk ziehen und die sind voll on the road. Die wissen nicht genau, wo es hergeht. Also sie sind voll unterwegs und in diese Situation hinein. Ich lese euch das vor. Ich kann jetzt da vielleicht auch nachlesen, wenn ihr mögt. In diese Situation hinein redet jetzt Gott zu Moses. Befiehlt den Israeliten umzukehren und am Meer östlich von Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal-Zephon zu lagern. Dann wird der Pharao denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt und lauft ziellos im Land umher. Ich will das Herz des Pharaos noch ein weiteres Mal hart machen, sodass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe und Macht am Pharao und seinem ganzen Heer zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und so machten die Israeliten es dann auch. Als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderte er und seine Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Er nahm 600 der besten ägyptischen Streitwagen sowie alle übrigen verfügbaren Streitwagen Ägyptens mit. Bemannt mit den besten Kriegern. Der Herr hatte das Herz des Pharaos hart gemacht. Und so jagte dieser den Israeliten nach, obwohl sie das Land kampfbereit verlassen hatten. So jagte das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Krieger des Pharaos ihnen nach. Bei Pi-Hahiroth, gegenüber von Baal-Zephon, holten sie die Israeliten ein, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer kommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe. Wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. So, das ist ja die Situation. Man ist sich nicht ganz sicher, wo welcher Ort ist, denn definitiv gelegen, von dem da berichtet wird. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Es gibt manchmal auch Ortschaften, die tönen gleich in der Bibel. Und dann ist einer im Norden und einer im Süden gemeint. Es gibt so die klassische Variante. Das seht ihr auf der linken Seite. Die klassische Variante, wo sie hermarschiert sind. Und dann gibt es die Alternativroute, die nach Norden führt. Das seht ihr rechts. Was wesentlich ist, bei beiden Routen sind es an diesem Ort angekommen. Vorne Wasser und hinten, also die krassesten Fighter, die es überhaupt gibt, und ein wütiger König der Welt. Also Ägypten war ein Weltreich damals in der ganzen Art und Weise. Das heisst ja, alle Streitwagen sind mobilisiert worden. Alle Fighter, alle Elite-Fighter sind mobilisiert worden. Das heisst, alle Grenadier, Panzergrenadier, bis an Zehn bewaffnet, jagen mit der besten Ausrüstung ein unbewaffnetes Volk. Und sie entdecken sogar, es kann nicht besser laufen für uns, die sitzen in der Falle. Vorne mir, hinter mir. Keine Chance. Das ist eine absolut ausweglose Situation. Es gibt kein Schlupfloch. Da habe ich noch ein Bildchen von diesen ägyptischen Streitwagen. Prächtig gewesen, sehr gut ausgerüstet. Und die Situation endet so, dead end, Sackgasse. Es geht nur ins Wasser oder es muss ein Wunder passieren. Und wenn Israel steht da in einer Situation, wo ich mich auch würde fragen, ehrlich gesagt, jetzt haben wir doch genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Wir haben genau das gemacht, was der Moses gesagt hat. Wir sind schön hinter ihm hergezottelt, zu dem Pihariot, haben uns da gelagert, da sind wir jetzt. Wir haben doch gefolgt. Wieso passiert uns das jetzt? Geht's noch? Also ich habe zumindest ein paar kritische Fragen gestellt. Moses, hast du Gott richtig verstanden? Das wäre zum Beispiel eine Option gewesen. Warum gibt es so ausweglose Situationen? Ich glaube, dass sie eigentlich, wenn sie zur Ruhe kommen, einfach Zuschauer wären von dem, was Gott sie lehren will. Ich glaube, dass wir an dieser Geschichte sehen, dass Gott dem Volk, das bis jetzt in einer Situation war, wo es praktisch wurde, in eine bestimmte Art und Weise, will eine ganz neue Geschichte schreiben, eine neue Prägung geben, eine neue Kultur, eine neue Denkweise und Art und Weise, wie man schaut, schenken, durch das, was jetzt ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo gerade so richtig passt auf sie, weil sie sind Sklaven gewesen, über längere Zeit. Vielleicht sind die dort schon unterwegs waren, schon Sklavenkinder der Grosseltern und der Urgrosseltern gewesen, die in dieser Situation gelebt haben. Und ihre ganze Prägung war die gewesen, ich bin nichts, ein Sklave ist nichts. Ich bin niemand, ich bin nichts wert, als zum Dreck zusammenlesen, zum Stroh zusammenlesen und zum Ziegel brennen. Und sonst habe ich kein Recht. Und sonst habe ich keine Stellung. Ich habe keinen Wert. Und mein Gott hat mich verlassen. Der Gott, der mir meine Grosseltern davon erzählt oder erzählt haben, der ist besiegt worden von den Ägyptern. Denn der ist still, der macht gar nichts. Der hat uns vergessen, der hat verloren. Die Götter von den Ägyptern sind grösser. Und in dieser Prägung und Kultur wachsen die auf, und das macht mit Menschen etwas. Du wirst, wenn du Sklave bist, über lange Zeit hinein, wirst du auch innerlich zum Sklave. Und genau das hören wir, wo sie sagen zu Moses, wir haben doch denen einfach wollen dienen. Wäre doch viel gescheiter gewesen, als in die ausweglose Situation kommen. Und mit dieser Haltung, mit dem Bild von sich selber, mit dem Bild von Gott, von dem Gefangensein im Umständen, Gefangensein in Denkweisen, in Prägungen, dort drinnen muss ein Durchbruch, eine starke Veränderung durch einen starken Impuls von Gott kommen. Und ich glaube, genau darum sind sie in dieser Situation. Und das macht den Sinn aus von dieser auswegslosen Situation. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind in keiner anderen Situation gewesen, bevor wir Jesus nicht kennengelernt haben. Wir haben eine Prägung gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich jung entschieden hast, an Jesus zu glauben, oder ob du erst in einem gesetzteren Alter oder reiferen Alter sogar dich entschieden hast, den Glauben an Gott, an den Gott der Bibel anzunehmen. Bis dorthin, sagt uns die Bibel, sind wir Sklaven gewesen. Bis dorthin, sagt uns die Bibel, ist unsere Prägung nicht die Prägung von Gott gewesen. Unsere Denkweise, unsere Muster, unsere Verhaltensmuster, unsere Erwartungen an einen Gott oder alles, was uns geprägt hat, auch unser Wertverständnis, unsere Identität, ist ein falsche gewesen, sagt die Bibel. Gott hat uns eine andere Identität gegeben. Gott hat uns ein neues Leben gegeben. 2. Korinther 5, 17, es ist alles neu geworden. In dem Moment, wo du an Jesus glaubst, wo du dich bewusst entscheidest, mit ihm den Weg zu gehen, durch dein Leben, mit ihm als Herr und Gott, in dem Moment kommst du ein neues Leben über. Und vorher bist du in einer Sklavenschaft gewesen, von der Sünde, von, man könnte lügen, betrügen, was weiß ich, stehlen könnte man nennen, oder halt auch einfach nur in einer verkehrten Denkweise unterwegs gewesen. Und die Prägung, die wir alle haben bekommen, die spüren wir, die sind manchmal wie Ketten, wie Fesseln, die uns binden und halten. Und genau in dem Moment, wo wir uns zu Gott wenden und sagen, bist mein Herr, mein König, setz mich frei, schenk mir das neue Leben, in dem Moment ziehen wir aus einem alten Leben. Genau in dem Moment werden wir freigesetzt und sind eigentlich auf dem Weg, auf dem Roadtrip zu einem neuen, verheißenen Land, Reich Gottes genannt. Und wir wissen gar nicht genau, wo es durchgeht. Aber das Wesentliche ist, wir sind eigentlich befreit von allem, was früher war. Nur sind wir es noch nicht gewohnt, das zu verstehen und zu leben. Und ich glaube, dass der Moment von auswegslosen Situationen, so hoch unangenehm und stressig und nervig, dass es ist, dass das genau die Initialzündungen auslöst, dass es mal uns betrifft, wenn wir dann Gott beobachten können, wie er handelt und wie er aus dem herausführt, das tut unsere gesamte Denkweise an zu verändern. Und unser Glaube wird neu geprägt, in eine neue Richtung. Und ich glaube, genau das war der Sinn von dieser Drucksituation, in der Israel ist gesteckt. In Drucksituationen kommt nämlich vor, was uns zu tiefst leitet. In Krisensituationen merkst du, was in dir innerlich abgeht. Automatismen, die einfach passieren. Und du stellst im Nachhinein fest, oh ja, war gar nicht die richtige Reaktion gewesen. Ich hätte ganz anders reagieren sollen. Ich hätte aus dem Glauben reagieren, aber ich habe immer noch reagiert, wie wenn ich ein Sklave wäre von der Glaubenslosigkeit, von der Sünde oder so. Oder von meiner Geschichte. Von meiner Vergangenheit. Und in diesen Momenten auszuhalten, drin zu bleiben und sie anzunehmen, entscheidet über einen mächtigen Durchbruch. Wenn wir an der Geschichte schnell ans Ende kumpeln, von dieser Geschichte, 2. Mose 14, 31, heißt es, als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Wenn wir das lesen, ist genau der Effekt eingetreten, dass ihren Glauben in Gott gestärkt hat. In ihrem Herz ist etwas passiert. Vielleicht sind sie bis dorthin einfach nur überwältigend gewesen, dass sie endlich zum Land rauskommen und haben gestaunt über all die verrückten Plagen, die reingebrochen sind. Aber in dem Moment achten sie Gott endlich. Sie erkennen, wer sie aus dem rausgerettet hat. Und nebenbei, Gott sei Dank, achten sie auch noch mal für ein paar Tage den Diener Mose. in dem Moment, wo uns die Luft wegbleibt und wo wir keine andere Lösungen haben in ausweglosen Situationen, wird Gottes Grösse am grössten. Und wir entdecken Mittel und Möglichkeiten, wie Gott wirkt, wie er denkt und lenkt und wie er Sieg möglich macht für uns, die wir niemals würden entdecken, solange wir noch Kontrolle über irgendeine Situation hätten oder irgendeine menschliche Lösung würden finden. Weil was da passiert, ist also schon Besonderes, wie denn Gott die Lösung herbringt. Also ausweglose Situationen, in denen wir landen, haben einmal grundsätzlich, und das muss in seinem Blick richtig sein, wenn wir drin stecken, sie haben das Potenzial, offenbar zu machen, dass Gott grosse Lösungen dafür parat hat und mit uns grosse Durchbrüche schafft und massive Veränderungen in unserer Denk- und Glaubensweise anbahnt und möglich macht in solchen Situationen. Und dabei spielt sogar in dem Moment nicht einmal eine Rolle bei Israel, dass sie total versagen. Die versagen so etwas von massiv, oder? Jetzt sind sie draussen, jetzt sind sie unterwegs, sie folgen den Anweisungen, sie sind an dem Ort, sie sind in der ausweglosen Situation. Und was passiert? Das Geschrei geht los. Wir wollen zurück auf Ägypten. Alles für nichts, hallo? Wir sind hässig auf den Mose. Wir sind verrückt auf Gott irgendwo auch. Dass wir da sind gelandet. Sie versagen total. Das ist kein Glauben rum. Das ist kein Frieden rum, keine Ruhe. Diese Anweisung wird nicht vollzogen. Setzt euch her und schaut zu, was Gott macht. Eine Aufregung. Und sogar der Moses. Sogar der Moses schreit zu Gott. Und Gott muss sagen, was brüllst du? Was schreist du zu mir? Beruhig dich. Komm zurück, komm aber. Hey, was habe ich dir gesagt? Sogar der Moses wirkt irgendwo ein bisschen verzweifelt. Ich weiß nicht, bist du auch schon in so ausweglosen Situationen innerlich zusammengebrochen? Also, hast du dich selber enttäuscht und Gott enttäuscht mit deinem Unglauben und vielleicht auch deiner Wut auf ihn? Also, willkommen im Club. Und das gehört genau zu dem Prozess von der Veränderung dazu. Zu erleben, wo mein Glaube Grenzen hat. Zu erleben, wo meine Prägungen durchschlägt. Zu erleben, dass ich versagen kann und im Fall nicht der grösste Held bin, sondern dass ich Gottes Hilfe brauche, dass ich noch viel zu lernen und zu wachsen habe. Dass ich noch viel zu üben habe. Das gehört mit zu diesen Prozessen. Das ist nicht etwas, wo man unbedingt vermeiden müssen. Gerade dann in so einer Situation, wo man merkt, wir haben versagt, müssen wir uns die eingestehen, müssen wir drin sein und sagen, okay, was jetzt? Bei Gott heisst das, ich mache einfach weiter mit euch. Ich ziehe es einfach durch. Ich lasse mich nicht vom Weg abbringen, den ich mit euch geplant habe. Ist das nicht der Hammer? Das ist einfach genial. Gott hat keinen Stress, obwohl das ganze Volk gerade den Glauben an ihn über den Haufen rührt. Er hat immer Stress damit, dass der Moses in ein Zeug hineinkommt. Sein Plan zieht er einfach durch und er reagiert nicht wütig darauf, er verliert kein Wort von der grossen Enttäuschung oder so. Er dreht sich nicht ab und sagt, macht das Zeug selber. Hättet ihr noch geglaubt? Nicht so, sondern er sagt, jetzt sitzt her und schaut, was ich für eine Lösung schaffe und wie gross sie ist. Also ich glaube, genau das müssen wir die vielleicht auch lernen. Gerade wenn wir merken, wir haben versagt, unser Glaube hat gerissen, wir haben aufgegeben, wir haben uns völlig daneben benannt vor Gott. Wir haben ihn über den Haufen gerührt und dass wir dann nicht dort stecken bleiben und sagen, was sind wir noch für schlechte Scheiben? Wir sind verloren, mit uns kann man heute anfangen. Sondern, dass wir heransitzen, ruhig werden, die Situation analysieren und dann auf Gott hören. was hast du vor, was willst du jetzt machen? Die Israeliten haben die klare Anweisung gehabt, sitzen her, kommen zur Ruhe und schauen, was ich für euch für eine Lösung schaffe. Manchmal ist es so, dass wir so Situationen, wenn wir das geschafft haben, den Ärger über uns selber abzulegen und wir die Vergebung von Gott können in Anspruch nehmen, dass wir dann gerade aufstehen und wollen etwas machen. Oder wir wollen dann gerade Lösungen schaffen, dann wollen wir erst recht starke Glaubenshelden sein, wenn wir versagt haben vor dem Herrn. Und dann kommen wir in einen Aktivismus hinein und haben das Zeug. Dabei müssen wir momentan genau den heranlassen und sagen, jetzt komme ich mal zur Ruhe. Ich muss nicht immer gerade anfangen zu hypern. Sondern anfangen, irgendetwas mehr auszudenken. Sondern jetzt lasse ich mal und schaue, was Gott macht. Wirst du für mich handeln, Gott? Oder soll ich etwas unternehmen? Und wenn ja, wie soll ich es unternehmen? Bei den Israeliten ist dann Folgendes geschehen. Im 2. Mose 14, 15 und 16 steht, dann sprach der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Nachdem, dass sie sind gesessen und zur Ruhe sind gekommen und sich gelagert haben, kommt der Moment, wo alle offensichtlich sich endlich beruhigen und er sagt, und jetzt sollen sie aufbrechen, woher? Richtig Meer? Und dann sagt er zu Mose, halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Und sie sind trockenen Fußes durchgegangen. Und es ist passiert, dass hinter ihnen das Meer sich geschlossen hat und alle Gegner sind vertrunken. Ohne einen Faustkampf, ohne eine Boxerei, ohne einen Speerwurf, ohne einen Ringkampf, ohne irgendeine Strategie, eine militärische. Sie sind einfach, weil Gott gemacht hat, weil Gott gehandelt hat, sind sie in den Durchbruch von dieser ausweglosen Situation gekommen und sind durch das Meer gegangen und sind gerettet gewesen und sicher haben sie können ihre Reise fortsetzen. Ich finde das speziell, wie Gott das löst. Und ich finde das sehr speziell, dass Moses seinen Stab ausstrecken soll und er soll das Meer teilen. Ich weiss nicht, wie manchmal Gott dir schon gesagt hat, in einer ausweglosen Situation, was du zu tun hast. Ich weiss nicht, ob er dir schon mal total crazy Sachen hat gesagt. So Sachen wie, streck deinen Stab aus und sprich zum Meer, es soll sich teilen. Ich weiss nicht, was der Stab in deinem Leben schon mal war. Vielleicht ist der Stab, den wir eigentlich haben, unsere Waffe, die wir hätten, das Gebet. Vielleicht ist es das prophetische Gebet. Vielleicht ist es ein anhaltendes Gebet. Vielleicht ist es, was weiss ich, für eine Handlung, die wir tun sollten. Weil Gott zu uns redet und sagt, mach das. Und ich löse die Situation. Was wesentlich ist, ist, es braucht so total ausweglose Situationen, dass wir so total crazy Sachen auch machen. Aus lauter Verzweiflung, vielleicht nicht einmal aus Glauben, sondern aus Verzweiflung. Aber wir sollen sie machen. Wir müssen hören und dann sie tun. Und genau in so ausweglosen Situationen lernen wir. Wir lernen, dass die verrücktesten Dinge, die Gott uns sagt, zum Ziel können führen. Amen. Amen. Streck deinen Stab aus und teile das Meer. Oh, ich hätte gerne Moses ins Gesicht gesehen. Was? Wasser, so weit ich kann. Was? Echt jetzt? Gut, der Stab hat ihm schon ein paar Mal geholfen, oder? Aber dass das drin liegt, dass das in seinem Stab steckt, bin ich nicht sicher gewesen. Ob er das hatte, vielleicht hat er einfach gefolgt und hat gesagt, ich mache es. Und vielleicht müssen wir manchmal auch einfach mit dem kleinen Böntli von Glauben, das wir haben, einfach folgen und machen. Und sagen, fertig. Und schauen, was passiert. Weil es ist ja nicht der Stab gewesen, der es gelöst hat. Es ist ja die glaubensvolle oder die gehorsame Handlung mit wenig Glauben von Moses, die die Lösung hat geschaffen. Wie auch immer man es sehen will oder sagen oder interpretieren. Es war nicht Kraft im Stab, sie war in Gott. Und sie hat die Grösse von Gott sichtbar gemacht, in dem Moment, wo das Meer sich teilt. Ich glaube, der Sinn von solchen Situationen ist, dass wir tiefe Veränderungsschritt, die nur unter grossem Druck, weil wir Menschen ticken so, nur unter grossem Druck können zustande kommen. Wir brauchen die, um die Entwicklungsschritt können zu gehen. Wir brauchen das, um alte Denkmuster aufbrechen können und Veränderung in uns innen können zu erleben durch so Situationen, wo wir einfach sehen, wo Gott allein löst das und er löst es und er ist mit mir, er ist unterwegs mit mir und er bringt den Durchbruch. Ich muss mich neu ausrichten. Das habe ich gar nicht erwartet von Gott. Die Sicht habe ich nie gehabt, die Vision habe ich nicht gehabt, den Glauben in dieser Dimension habe ich nicht gehabt. Das Vertrauen hat mir gefehlt bis dahin. Aber ich habe es erlebt und ich will es nie mehr vergessen. Ich will es mir jedes Mal wieder in Erinnerung rufen, wenn ich wieder in eine ausweglose Situation komme. Ich sitze zuerst mal her, komme zur Ruhe und dann rede ich mit Gott und höre auf ihn. Und dann mache ich, was er sagt. Könnte man Amen sagen, ja. Für mich ist die Frage, wo stehst du gerade auf deiner Lebensreise? Wo geht gerade dein Roadtrip durch? Bist du in einer ausweglosen Situation eventuell? Dann möchte ich eigentlich als Schluss von dieser Predigt gerade das anwenden. Und ihr die Heim, lasst euch ein, mitzumachen im Livestream, das auch anzuwenden. Wir wollen das praktizieren, was in dieser Geschichte steckt. Ich nehme nicht an, dass alle in einer ausweglosen Situation sind. Ausser ihr findet, Corona ist das, aber das ist es nicht. Es ist nicht ausweglos. Aber ich lade die ein, die nicht in einer ausweglosen Situation sind, innerlich mitzugehen, die Prozessschritte. Und ich bitte dich, einen Moment lang jetzt zu überlegen, wenn du in einer ausweglosen Situation bist, wie sieht die aus? Ich lade euch ein, mit mir ein paar Gebetsschritte gerade durchzumachen. Gedankliche Schritte durchzumachen und das anzuwenden, was wir an dieser Geschichte sehen. Haltest du deine Situation vor Augen und lässt sie doch innerlich von Gott her. Schau sie ruhig, mutig an. Du darfst auch innerlich, oder wenn du allein bist, auch laut mit Gott darüber reden und sagen, so sieht es aus, es nervt mich, es stresst mich, es schließt mich, es jagt mich, es bringt mich unter Druck. Du darfst das Gott sagen. Wir haben es gerade in dieser Geschichte gesehen. Geht Gott den Weg weiter mit dir? Auch wenn du schwierige Worte findest sogar. Aber sag es ihm, das ist es, so sieht es aus. Das ist meine Situation. Und ich bitte dich, dass du dich bewusst vor die Füße von Jesus setzt und ruhig wirst und sagst, Herr, ich warte auf dein Reden. Ich warte auf deine Lösung. Ich warte darauf, dass du mich leitest und mir sagst, was ich zu tun habe, ob ich überhaupt etwas machen soll oder ob du einfach handelst. Lasst uns wirklich bewusst einen Moment lang hören. Und vielleicht magst du mit mir jetzt beten und einfach innerlich meinem Gebet folgen und das auch aussprechen. Gott, du bist grösser als die Situation. Gott, du bist mächtiger als jedes Heer, jeder Find oder auch jede Schuld und Sünde, jede Bindung, jede Sklaverei, jede Prägung, die sich gerade dem entgegenstellt, was du mir als verheißenes Land in Aussicht hast gestellt. Du bist grösser als das. Und ich will das glauben. Ich packe das mit beiden Händen. Und ich spreche das aus über dem, den ich gerade vor Augen habe. Ich sage, Gott ist grösser als du. Gott ist grösser als das. Ich erhebe dich über dem. Ich bete dich an über dem. Denn du, Gott, bist gut und du hast eine gute Lösung für das. Und du schaffst mir einen Durchbruch. Du leitest mich, du führst mich weiter. Du wirst das Meer teilen vor mir. Du wirst mir einen Durchbruch verschaffen. Und du hast mir einen Stab in die Hand gegeben. Gerade jetzt. Und du hast mir gesagt, wie ich mich verhalten soll. Und genau das mache ich jetzt. Ich werde den anwenden. Ich will das tun. Und ich strecke, vielleicht könnt ihr innerlich den Stab oder als Bild vor Augen haben, ich strecke den Stab aus über diese Situation und ich wende ihn an und ich spreche Durchbruch über diese Situation aus. Mein Glauben an Jesus ist der Stab. Der Sieg von Jesus ist die Kraft und der Sieg, wo ich haben darf, in dem ich leben darf. Ich darf auf das Meer zugehen und auf die Situation darf zugehen. Und ich schwenke den Stab über diese Situation. Jesus, schaff den Durchbruch. In Jesu Namen teilen wir das Problem. Und wir wollen mit trockenen Füßen die Situation überstehen. Und wir wollen, dass unser Find, egal wer er gerade ist, wie er aussieht, nicht gewinnt. Und ich danke dir, Herr, dass deine Lösung für diese Situation mir einen Durchbruch schafft. Fühl mich mit deinem Frieden. Lenke mich Schritt für Schritt, um die Situation bis zum Ende durchzustehen, bis es vollendet ist, der Sieg, bis der Durchbruch geschafft ist. Und ich lasse mich ein, Herr, dass du mich mitten in dieser Situation auch so veränderst, wie ich es brauche. In Jesu Namen. Amen.